ARD. Süddeutsche Zeitung. Generation Z. Sind sie faul? Welt. Generation Z. Faul, desorientiert, smartphone-süchtig. Fokus. Vier Hauptgründe, warum die Gewalt unter Kindern immer mehr eskaliert. Zeit online. Warum die psychische Krise der Jugendlichen so bedrohlich ist.
Wenn man diese Schlagzeilen so hört, kann man eigentlich nur zu einem Schluss kommen. Der Jugend geht es schlecht. Enorm schlecht. Und uns gleich mit ihr.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Kinder und Jugendliche von heute sind krimineller. Ihre Psyche leidet immer mehr. Und diese jungen Leute sind sowieso irgendwie so ganz anders als die Generation vor ihnen. So das gängige Narrativ. Ja wirklich? Sind sie das? Dazu gibt es viel zu besprechen, denn unserem kollektiven Die Jugend von heute Gefühl hat die Wissenschaft sehr spannende Erkenntnisse entgegenzusetzen. Deswegen sortieren wir mal und gucken, was wir tatsächlich über unsere Kinder und Jugendlichen wissen. Wir schauen uns an, an welchen Vorurteilen was dran ist und wo wir uns wirklich ernsthaft Gedanken machen müssen. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Synapsen. Diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen, immer freitags. Und vielleicht habt ihr es direkt gesehen, dieses Mal gibt es eine Doppelfolge für euch. Das Thema Kinder und Jugendliche ist uns so wichtig, dass wir uns in zwei großen Blöcken damit beschäftigen wollen. Auch Teil 2 findet ihr jetzt schon in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Mir gegenüber sitzt heute der Bildungsjournalist Bent Freiweit. Moin, Bent.
Moin, Maja.
Bent, du schreibst seit einigen Jahren bei dem unabhängigen Online-Magazin Krautreporter einen Newsletter, der heißt The Kids Are All Right. Ist das so? Sind die Kids all right?
Naja, also je nachdem, welchen Aspekt man sich anguckt. Ich habe die Newsletter auch eigentlich gar nicht so genannt, weil ich glaube, dass alle Kinder immer all right sind. Mir geht es eher darum, dass unser Blick auf die Kinder verzerrt ist. Also es wird ja oft suggeriert, dass die Kinder von heute im Vergleich zu früher ganz anders sein, hast du ja eben schon gesagt, und dass sie gewalttätiger sein, dass sie faul sind, nicht arbeiten wollen. Und nach mittlerweile vielen Jahren, die ich als Bildungsjournalist darüber schreibe und mich mit Kindern und Jugendlichen beschäftige, muss ich auch einfach sagen, nee, so einfach ist es nicht. Also das meiste davon stimmt nicht. Und so anders als früher sind Kinder heute auch gar nicht. Und was stattdessen stimmt, die Gesellschaft und mit ihr auch die Kinder, die haben sich halt verändert. Mhm. Und das hat Folgen. Mhm. Dazu mal eine Frage an dich. Was sind denn die ersten Sachen, die dir direkt in den Kopf kommen, wenn es um die Jugend von heute geht? Was würdest du sagen, ist die Generation heute anders als früher?
Ich darf mich da ehrlicherweise gar nicht von frei machen von irgendeinem, die Jugend von heute, also die jungen Leute, die, ich stotter ein bisschen, weil ich habe tatsächlich schon mal, glaube ich, gesagt, dass sie irgendwie die Welt nicht mehr so ernst nehmen, wie wir das damals getan haben.
Wäre ja gar nicht so schlecht vielleicht.
Ja, genau, aber so nach dem Motto, die wissen ja gar nicht richtig, worum es geht. Die haben halt nur irgendwie Spaß im Kopf.
Würdest du sagen, du glaubst an Generationen?
Habe ich auch schon öfter gesagt. Die Generation wurde häufig auch damit konfrontiert mit, die Generation, was soll das denn sein? Aber tatsächlich glaube ich, bin ich da auch geht das vielleicht auch so hier und da in die Richtung?
Das ist spannend, weil Hannes Zacher, der ist Arbeitspsychologe an der Uni in Leipzig, und seiner Meinung nach sind Generationen eher wie Sternzeichen. Also es gibt sie tatsächlich nur, sagt er, weil wir daran glauben. Mhm. Und wenn man die Ansichten von Menschen verschiedener Geburtsjahrgänge vergleichen und dann auf Unterschiede untersuchen möchte, dann sind sehr, sehr komplexe Studien nötig, meistens über längere Zeit. Und das hat halt kaum jemand gemacht. Mhm. Wissenschaftlich gesehen kann man also die Existenz von Generationen eigentlich nur nachweisen, wenn man die Einstellungen eines Menschen eindeutig mit seinem Geburtsjahr erkennen kann oder erklären kann. Mhm. Und das wäre dann der sogenannte Generationeneffekt. Über den geht es eigentlich immer, wenn wir über die Gen Zs und so weiter reden. Und ein Beispiel dafür, das wären zum Beispiel Menschen, die irgendwie in den 90er Jahren oder in den frühen 2000er geboren wurden. Und die sind halt mit dem Internet aufgewachsen und mit Technologie und so weiter. Und für die, da gibt es so eine Art digitale Selbstverständlichkeit. Für die ist das ganz normal, das gehört zum Leben dazu. Und eher ältere Menschen, für die sind eher selten damit so vertraut wie die jüngeren Menschen. Und da kann man wirklich sagen, das ist eine Sache, diese Technologie, dieses Technologieverständnis, diese Selbstverständlichkeit, da kann man sagen, das trifft auf die junge Generation zu, während sie auf alte Generationen vielleicht nicht zutrifft.
Verstanden, ja.
Das Problem ist nur, dass der Generationeneffekt ganz oft verwechselt wird mit anderen Effekten. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Alterseffekt. Und das ist so, dass man sagt, dass beispielsweise 18-Jährige anders über Arbeit denken als 40-Jährige, aber es sagt noch nichts über Generationen aus, sondern nur über alt und jung. Mhm. Deswegen kann man über Generationen nur was aussagen, wenn man die Einstellung von Menschen vergleicht, als sie gleich alt waren. Es kann ja sein, dass die 18-Jährigen von heute, die man befragt, wenn sie 40 sind, auch wieder eine ganz andere Einstellung zum Beispiel zur Arbeit und so weiter hätten. Und dann gibt es noch den Periodeneffekt, der wird auch oft verwechselt mit dem Generationeneffekt. Und der sagt, wer später geboren wurde, der wurde im Schnitt auch später nach seiner Meinung gefragt. Das heißt, wir alle denken heute anders als früher, aber nicht irgendwie nur die jungen Leute, sondern die Gesellschaft an sich. Mhm. Und das sagt erstmal nichts über Generationen aus, sondern es ist vielmehr so ein Effekt des Zeitgeistes. Der trifft alle gleichermaßen, weil es ja gesellschaftliche Entwicklung gibt, unabhängig davon, wann man geboren wurde und zu welcher Generation man dann gehört. Mhm. Bei Studien, die Alter und Zeitgeist herausrechnen, also diese beiden Effekte herausrechnen, da bleiben statistisch gesehen kaum Unterschiede zwischen Menschen verschiedener Geburtenjahrgänge bestehen.
Das heißt, auch wegen dieser methodischen Schwierigkeiten ist es eigentlich komplett unwissenschaftlich, willkürlich Altersgrenzen zu setzen?
Naja, also überhaupt, die Diversität in einer Alterskohorte ist eigentlich viel zu groß, um davon auf einzelne Menschen oder übergeordnete Werte einer ganzen Generation schließen zu können. Mhm. Und trotzdem tun wir genau das. Mittlerweile gibt es sogar Forschung dazu, warum wir eigentlich als Erwachsene, also du und ich zum Beispiel, so verzerrt auf junge Menschen blicken. Vor ein paar Jahren habe ich eine Studie gefunden, die ich jetzt immer überall, wenn das Thema die Jugend von heute auftaucht, zitiere, mitbringe und sage, habt ihr diese Studie schon mal gehört? Mhm. Und die haben einen Effekt gefunden, der hat einen ganz guten Namen, der heißt nämlich der Kids These Days Effekt.
Kids These Days. Echt ein schöner Name, besser geht's wohl nicht.
Und tatsächlich sagt dieser Effekt auch das aus, wie er klingt. Also was sie versucht haben, das waren zwei Autoren, John Protzko und Jonathan Schooler heißen die. Und die sagen, die Verunglimpfung der heutigen Jugend, die beruht vor allem auf mehreren verschiedenen kognitiven Fehlern. Und dafür haben sich die Wissenschaftler drei Vorurteile gegenüber Jugendlichen genauer angeschaut. Das erste ist, Jugendliche sind respektlos gegenüber Älteren. Das zweite ist, Jugendliche sind weniger intelligent als früher. Und das dritte ist, Jugendliche lesen heute weniger als früher.
Mhm. Aber das sind ja eigentlich die Klassiker.
Genau. Und die wollten wissen, wer glaubt das eigentlich und warum glauben die das? Protzko und Schooler, die haben dann nicht eine Studie gemacht, sondern gleich fünf. Und in der ersten fanden sie heraus, dass die befragten Erwachsenen tatsächlich mehrheitlich der Meinung waren, die Kinder von heute, die hätten weniger Respekt vor den Älteren als früher. Und dann haben sie einen Zusammenhang gefunden. Je wichtiger den Erwachsenen Respekt war, desto eher glaubten sie, dass die Kinder heute keinen Respekt mehr vor den Älteren haben. Hm. In der zweiten Studie haben sie dann das Vorurteil untersucht, Jugendliche seien heute weniger intelligent als früher. Und diese Annahme war unter den TeilnehmerInnen nicht ganz so verbreitet. Genauso viele Befragten glaubten, dass sich die Intelligenz gar nicht verändert hat. Auch wenn das Vorurteil nicht so sehr verbreitet war, wie die Annahme, dass die Jugend respektloser war, besteht wieder ein Zusammenhang. Je intelligenter die Befragten, desto eher glaubten sie, dass die Kinder heute weniger intelligent sind als früher.
Okay, und ich kann mir schon vorstellen, was das Ergebnis von Studie 3 ist.
Ja, müssen wir gar nicht lang ausschweifen. Je belesener die Befragten waren, desto eher glaubten sie, die Kinder von heute, die lesen alle nicht mehr.
Aber gibt es denn einen Zusammenhang zwischen der Lebenseinstellung der Befragten und den Vorurteilen? Also bezogen auf die politische Einstellung zum Beispiel?
Tatsächlich nicht. Also das haben sie auch untersucht in der Studie. Und Konservative, das wird man ja vielleicht so denken, Konservative blicken eher negativ auf die Jugend. Die blicken in dieser Hinsicht nicht besonders auffällig negativ auf die Jugend. Das konnten sie nicht irgendwie finden, diesen Zusammenhang. Und falls dir das nicht reicht, man kann praktisch jedes Vorurteil, das es über die sogenannte Gen Z gibt, nehmen und mit etwas Recherchezeit findet man raus, das ist wirklich nur ein Vorurteil. Mhm. Also zum Beispiel, sie seien arbeitsscheu, gleichzeitig überaus anspruchsvoll. Alle wollen die Vier-Tage-Woche und bei Fokus, bei Welt und so weiter, da gibt es ständig Interviews mit Chefs und Chefinnen, die sich über die Arbeitsmoral von der Gen Z auslassen.
Obwohl die Vier-Tage-Woche ja mittlerweile durchaus sehr ernsthaft öffentlich diskutiert wird.
Genau, wird sie auch. Aber auch nicht nur von den Jugendlichen oder von jungen Menschen, sondern von der ganzen Gesellschaft sozusagen. Mhm. Was ich interessant in dem Zusammenhang finde, ist die Shell-Studie. Die Shell-Studie, das ist eine Jugendstudie und die wird seit 1953 gemacht, also schon ziemlich lange. Und seitdem analysieren ForscherInnen alle 5 Jahre, welche Einstellung Jugendliche und die jungen Erwachsenen in Deutschland, zum Beispiel zu Politik, Gesellschaft, Zeitgeist, Beruf, Familie, Freizeit und so weiter haben. Also die großen Themen quasi. Das heißt, man wird hier ziemlich gut sehen, wenn es wirklich Generationenunterschiede gibt. Also wenn bestimmte Einstellungen im Laufe der Jahre sich immer weiter verändern. Aber auch hier muss man natürlich aufpassen vor dem Periodeneffekt. Also wie schon gesagt, wir alle denken heute anders als früher.
Also der Periodeneffekt, das heißt, die sogenannten neuen jungen Leute werden bezogen auf das Weltgeschehen beziehungsweise den Zeitgeist später befragt. Also können die Antworten ja nur anders ausfallen, weil die Welt sich ja schon weitergedreht hat, seitdem unsere Eltern jung waren. Also oder
genau das.
Wir.
Genau das, ja. Dieses Jahr, 2024, da gab es eine neue Ausgabe von der Shell-Studie, da waren 5 Jahre wieder rum. Und dafür wurden wieder 2500 junge Menschen zwischen 12 und 25 gefragt. Auch wieder zum Themenfeld Beruf. Und von einer generellen Arbeitsunlust, wie man sie jetzt ja erwarten würde, wenn man die ganzen Schlagzeilen sieht, oder nach einem Wunsch nach Work-Life-Balance mit ganz viel Life und nur ein ganz bisschen Work, da ist wenig zu spüren, schreiben die Autoren. Den Ergebnissen zufolge sind etwa 2/3 von ihnen bereit, viel zu arbeiten, wenn sie dadurch mehr Geld verdienen können. Also eigentlich ganz normal. Mhm. Die große Mehrheit strebt ein erfüllendes Berufsleben an, das ihnen Anerkennung verschafft. Und jeweils mehr als 80% halten Fleiß und Ehrgeiz allgemein für wichtige Tugenden.
Aber das ist ja nicht so viel anders als ihre Großelterngeneration, oder?
Genau das. In diesen Bereichen unterscheiden sich die Werte kaum von denen von früheren Generationen.
Okay, das habe ich verstanden. Eine Generation von Menschen als eine Gruppe zu verstehen, die weitestgehend homogen ist und mehr als nur das Geburtsjahr gemeinsam hat, ist wissenschaftlich gesehen nicht tragbar. Und die Jugend von heute, was sie alles so Unvernünftiges macht und Vernünftiges sein lässt, auch da ist klar geworden, es gibt keinen signifikanten Unterschied im Vergleich zu der Jugend von gestern. Aber wir können festhalten, so wie sich die Welt weitergedreht hat, haben sich die Bedürfnisse auch von jungen Menschen verändert. Lass uns doch mal inhaltlich weitergucken.
Okay, Zeit für ein paar neue Schlagzeilen. Bereit?
Na klar.
Deutschlandfunk. Laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik werden Kinder und Jugendliche in Deutschland immer gewalttätiger. WDR. Gewalt an Schulen hat zugenommen. Berliner Morgenpost. Polizei. Jugendgewalt in Berlin auf neuem Höchststand.
Ich habe da auch noch direkt Bilder im Kopf von Silvester 2022 in Berlin. Da haben Jugendliche mit Raketen und Böllern auf Rettungswagen geschossen. Und damals gab es ja richtig viele Festnahmen. Stimmt es denn? Werden Kinder immer gewalttätiger?
Also die kurze Antwort in einem einzigen Wort? Nein.
Nein.
Okay. Werden sie nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn man mal etwas rauszoomt und sich die letzten 20 Jahre anschaut. Mhm. Kinder und Jugendliche sind heute seltener kriminell, als sie es noch vor 20 Jahren, also Anfang der Nullerjahre, waren.
Dazu gibt es ja Statistiken. Zum Beispiel kommt einmal im Jahr die polizeiliche Kriminalitätsstatistik heraus. Und da gibt es dann aber auch immer wieder Schlagzeilen wie die, die wir eben gerade gehört haben. Wie kann das denn sein? Stimmt das alles gar nicht?
Naja, also die Schlagzeilen, die man da so kennt, die sind mindestens stark verkürzt, also wenn man es wohlwollend betrachten möchte. Teilweise sind sie aber auch einfach nur falsch. Wir können ja mal anfangen mit der PKS, also die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Da gibt die Polizei an, wie viele Tatverdächtige plus Mittäter, Anstifter und Gehilfen sie im vergangenen Jahr hatten. In verschiedenen Bereichen, also sortiert nach Altersgruppen, aber auch nach der Art der Delikte. Mhm. Das sind zum Beispiel Gewalttaten wie Mord oder Totschlag, Diebstahl, Betrug, Beleidigung, aber auch politische Straftaten. Die PKS ist eine sogenannte Ausgangsstatistik. Das bedeutet, dass in ihr nur die der Polizei bekannt gewordenen und durch sie entbearbeiteten Straftaten geführt werden. Mhm. Das klingt kompliziert, aber es bedeutet einfach nur, was die Polizei nicht weiß, taucht da auch eben nicht auf. In Zahlen: Im Jahr 2001 gab es knapp über 143.000 tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren. Die Zahl ist dann immer weiter gesunken, bis 2013 auf ca. 68.000.
Okay, also innerhalb von 12 Jahren auf weniger als die Hälfte.
Genau. Danach gab es wieder einen kleinen Anstieg auf rund 90.000 im Jahr 2016 und dann ging es wieder runter auf ungefähr 70.000 im Jahr 2018. Im letzten Jahr, also 2023, Da waren wir wieder bei ungefähr 104.000.
Aber Moment, das heißt, erst gab es einen soliden Positivtrend, also immer weniger tatverdächtige Kinder. Aber dann ging es innerhalb von nur 5 Jahren wieder fast um die Hälfte rauf.
Genau, da können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber lass uns hier erstmal festhalten, und das ist wichtig, wenn man sich eine Kurve vorstellt, wo die Anzahl der tatverdächtigen Kinder abgebildet ist über die letzten 20 Jahre, dann fällt und fällt und fällt diese Kurve wellenartig immer weiter, also über einen ziemlich langen Zeitraum. Bis es schließlich ab 2022, also nach Corona, wieder eine Welle gibt, die steigt. Aber eben erst seitdem. Der langfristige Trend im Vergleich ist da erstmal viel deutlicher. Es geht runter mit den Zahlen.
Mhm. Okay, aber das sind jetzt absolute Zahlen. Dass es heute deutlich weniger tatverdächtige Kinder gibt als noch vor 20 Jahren, das kann ja auch daran liegen, dass es heute einfach grundsätzlich weniger Kinder gibt in Deutschland.
Kann es, total. Und leider gibt die PKS da auch nicht an, was die Anteile sind. Aber man kann sich das ausrechnen. Also 2001 zum Beispiel, da gab es, wie eben gesagt, 143.000 Tatverdächtige. Und da gab es so roundabout 12 Millionen Kinder.
Mhm.
Und wenn man sich das ausrechnet, dann sind das 1,22% der Kinder, die tatverdächtig waren.
Mhm.
Und letztes Jahr, 2023, da gab es, wie gesagt, ungefähr 104.000 tatverdächtige Kinder von 11,2 Millionen Kindern. Das heißt, es gab auch weniger Kinder letztes Jahr in Deutschland. Und wenn man sich da den Anteil ausrechnet, sind das ungefähr 0,93%.
Mhm.
Das heißt, auch der Anteil der Kinder, die tatverdächtig sind, ist heute also geringer als noch vor 20 Jahren. Wenn auch nur etwas geringer. Und das, obwohl es zuletzt in den letzten Jahren wieder einen Anstieg gab. Und der wurde ja medial auch sehr, sehr breit getreten.
Mhm.
Dieser tatsächliche langfristige Abstieg der Zahlen, der ist sogar altersgruppenspezifisch. Das heißt, wenn man sich andere Altersgruppen anguckt, dann hat man da keinen Abstieg. Man kann das mal machen zum Beispiel mit den Daten von den Menschen Ü60 in Deutschland. Davon gibt es ja mittlerweile mehr als damals. Das heißt, man kann mal so gucken, 2014, da gab es 22,2 Millionen Menschen, die über 60 waren in Deutschland.
Mhm.
Und 2023, also letztes Jahr, da gab es schon über 25 Millionen Menschen in Deutschland, die über 60 waren. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann ist es so, dass der Anteil der Tatverdächtigen Ü60 tatsächlich größer geworden ist. Also da war 2014 noch 0,71% und letztes Jahr 0,75%. Das heißt, da gibt es gar keinen langfristigen Abstieg. Den gibt es vor allen Dingen bei der Altersgruppe U14.
Okay, das heißt eigentlich müssten wir sagen, Deutschlands Rentner werden immer krimineller.
Genau, für das. Also so die Obacht vor herumschreunenden Rentnergangs in der Innenstadt. Großen Bogen um die laufen.
Die sind alle unvernünftig.
Alle unvernünftig und gefährlich. Genau, also der langfristige rückläufige Trend bei Kindern, der ist übrigens unabhängig davon, ob man sich das Hellfeld oder das Dunkelfeld anguckt.
Oh, und das ist ein wichtiger Punkt. Erklär nochmal bitte ganz kurz, wo liegt da der Unterschied? Hellfeld und Dunkelfeld.
Wir fangen mal mit den Hellfelddaten an. Das ist quasi all das, was die Polizei weiß. In der Regel, weil es zum Beispiel polizeilich erfasst wird, wird irgendwas bekannt. Also es muss nicht zur Anzeige kommen, aber die Polizei merkt irgendwie, da war was. Und je schwerer die Delikte sind, desto höher ist auch das Hellfeld. Also das heißt, ein Mordversuch, der entgeht der Polizei ja in der Regel nicht, das bekommt man schon mit. Körperverletzung auf dem Schulhof zum Beispiel oder auch familiäre Gewalt, die findet ja in den eigenen vier Wänden statt, die entgeht der Polizei schon eher.
Läuft dann eher unterm Radar.
Genau das. Die wenigsten Vorfälle im Bereich der familiären Gewalt werden tatsächlich in der PKS abgebildet.
Okay, das heißt, wir können auch sagen, die PKS, also diese polizeiliche Kriminalitätsstatistik, die hat auch Schwächen. Also die erfasst nicht alles.
Total. Also einerseits erfasst die nicht alles, in anderen Bereichen erfasst die zu viel. Die PKS macht Angaben über Tatverdächtige und nicht über Straftäter. Das ist also eher eine Arbeitsstatistik der Polizei als eine Kriminalitätsstatistik. Die PKS zeigt auch nur Ausschnitte. Also was die Polizei nicht mitbekommt, das haben wir ja gerade gesagt, taucht dort auch nicht auf. Und die Zahlen der PKS, die sind auch manipulierbar. Also je nachdem, wo die Polizei ihre Schwerpunkte setzt und was sie wie intensiv verfolgt, können die Zahlen sich ändern.
Ja, da fällt mir das Problem bei der Interpretation von Zahlen zu Migration und Kriminalität auf zum Beispiel. Also Personen, die allein aufgrund ihres physischen Erscheinungsbildes als, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausländisch wahrgenommen werden, werden zum Beispiel tendenziell häufiger von der Polizei kontrolliert.
Genau, und unter anderem deshalb ist es so wichtig, dass wir Dunkelfeldstudien haben. Dafür gehen WissenschaftlerInnen raus, quasi, in die Gesellschaft, direkt ins Feld, auf die Straße, in die Familien und da befragen sie dann Menschen, um herauszufinden, wie hoch ist denn der Anteil der Gewalt, die nicht sichtbar wird, die nicht offiziell von der Polizei erfasst wird. Man kann davon ausgehen, verlässliche Zahlen zu bekommen bei diesen Dunkelfeldstudien, weil wenn man da von einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin interviewt wird, gibt es eigentlich keinen Grund, diese Person anzulügen. Es gibt ja keine Konsequenz davon, wenn man sagt, da und da war ich mal straffällig.
Ja, das habe ich mich gerade gefragt, also wie verlässlich diese Zahlen sind, aber ja, du hast recht.
Genau, also eigentlich hätte es keine Folgen, wenn die sagen, ja, ich habe das und das gemacht. Ja. Das Wichtige ist, Straftaten werden insgesamt immer häufiger angezeigt. Also das Hellfeld nähert sich dem Dunkelfeld immer mehr an. Mhm. Und die Dunkelfeldstudien zeigen aber trotzdem einen viel, viel langsameren Anstieg der Zahlen bei der Jugend- und bei der Kinderkriminalität, als es zum Beispiel die Daten der PKS machen.
Okay, aber es gibt einen Anstieg.
Ja, es gibt einen. Der ist nicht langfristig, aber zumindest in den vergangenen Jahren. Und da ist die Frage, woran liegt das eigentlich? Das hattest du eben ja auch schon angesprochen. Es wurde ja immer wieder von einem Corona-Nachholeffekt geredet. Genau, und der Effekt, der beruht mit Sicherheit nicht darauf, dass die Kinder irgendwie was nachgeholt haben, was sie während der Corona-Pandemie nicht machen konnten. Aber Kinder, die in ihrer Entwicklung Probleme haben, die haben halt während der Pandemie kaum Hilfe bekommen. Also notwendige Prävention zum Beispiel oder so Hilfen in der Jugendhilfe bei Auffälligkeiten, die wurden nicht entsprechend eingeleitet. Und deshalb gibt es eben jetzt einen erhöhten Bedarf und deshalb sieht man das auch in den Statistiken. Mhm. Außerdem, und das hat mich besonders überrascht, gibt es einen Treiber der Statistik, den ich überhaupt nicht auf der Rechnung hatte. Das habe ich gelernt, als ich mit Menno Baumann gesprochen habe. Menno Baumann, der ist Professor für Intensivpädagogik, er ist Sonderpädagoge und er ist Experte für Jugendhilfe, Jugendkriminalität und Gewalt.
Der wesentliche Anstieg der Kriminalität im Jugendalter geht auf die Delikte Besitz und Verbreitung von kinderpornografischem Material zurück. Und das ist ein Delikt, was erst seit 2021 überhaupt eine Gesetzesgrundlage hat und wo unsere Polizei erst seit wenigen Jahren die Datenschutz- und die technischen Möglichkeiten hat, es zu verfolgen. Das heißt, Abbildungen erstmal, ich brauche Internetplattformen und Chatgruppen, in denen ich es teilen kann. Zweitens, sobald ich etwas in eine Chatgruppe stelle, ist es ein Tatverdacht. Wie viele Lehrkräfte mittlerweile als Tatverdächtige geführt werden, die werden nicht verurteilt, aber sie sind tatverdächtig, weil sie mit ihren Schülern Chatgruppen haben und die setzen da irgendeinen Mist rein und sofort sind alle Mitglieder der Gruppe tatverdächtig. So, und da ist es einfach wesentlich die Gesetzesänderung. Wenn man sich das anguckt, das war auch vor ein paar Monaten in Social Media große Diskussion, Anstieg der Sexualdelikte, geht zu 100% auf diesen Tatbestand zurück.
Zu 100%? Okay, aber also das ergibt ziemlich viel Sinn, wenn ich das jetzt so jemanden konkret sagen höre, aber auf dem Schirm hatte ich das auch nicht. Aber das heißt ja übersetzt, das ist quasi ein Artefakt in der Statistik. Also wir müssen uns jetzt nicht Sorgen machen, weil Jugendliche in beunruhigender Zahl wirklich mit Sexualdelikten auffallen, beziehungsweise mit dem ernstzunehmenden Konsum von Bildern, die Minderjährige pornografisch abbilden.
Nee, also das müssen wir uns nicht. Das zeigt aber wirklich ganz gut, finde ich, wenn sich die Gesetzeslage ändert, dann hat das eben Einfluss auf die PKS. Und das war da eben der Fall. Also wir müssen uns die Entwicklung von Straftaten bei Kindern und Jugendlichen ganz genau angucken, gerade auch die letzten Jahre, was da los ist. Aber einmal im Jahr die PKS zu nehmen und dann spektakuläre Headlines zu formulieren, das ist zwar einfach, das wird aber, finde ich, der Sache überhaupt nicht gerecht. Wir können uns dafür mal ein Beispiel angucken. Auf rbb24 zum Beispiel, da wurde über Straftaten berichtet, in denen ein Messer benutzt wurde.
Die berühmte sogenannte Messerkriminalität.
Genau die. Und da ging es nicht um die PKS, sondern um Daten, die die Polizei Berlin gesondert an die Presse herausgegeben hat. Und neben Statistiken über Erwachsene wird auch über die von Kindern und Jugendlichen geschrieben.
Die Gesamtzahl aller Verdächtigen von Taten mit Messern stieg in Berlin seit 2020 deutlich an. Von 1.948 auf 2.575 im vergangenen Jahr. Der größte Teil davon waren Männer im Erwachsenenalter. Aber auch die Zahl der mit Messerstraftaten in Verbindung gebrachten tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahren stieg von 52 im Jahr 2020 auf 142 im vergangenen Jahr an.
Oh, das klingt übel.
Ja, also man sieht ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2020. Mehr als 600 Taten mit Messern kamen in Berlin 2023 insgesamt dazu. Mhm. Und für unser Thema ist ja besonders interessant, die Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahren hat sich fast verdreifacht. Also von 52 im Jahr 2020 auf 142 im vergangenen Jahr.
Aber Moment mal, 2020, Da war doch irgendwas. Etwas, was wir alle irgendwie aus unserem Gedächtnis löschen wollen.
Ja, irgendwas mit aber niemand darf das Haus verlassen vielleicht.
Lockdown?
Ja, irgendwie sowas, ne? Also genau, und das zeigt, das Jahr 2020 als Vergleichswert zu nehmen und zu sagen, dieses Jahr oder letztes Jahr waren die Zahlen viel höher als 2020, das ist ja, muss ich jetzt so deutlich sagen, komplett sinnlos.
Total unseriös eigentlich auch. Aber dann müsste man eben einfach den langfristigen Trend heranziehen, wie bei den anderen Zahlen doch auch.
Stimmt, müsste man, aber das Problem ist, so richtig gute Daten gibt es dazu gar nicht. Also sinnvoll wäre ja der Vergleich mit früheren Jahren, aber die Taten mit Messern, die werden halt seit 2020 überhaupt erst erhoben. Mhm. Also gute Aussagen darüber, ob die Messergewalt jetzt total zugenommen hat oder nicht, die kann man erst in einigen Jahren treffen.
Okay, aber lass uns doch gern Berlin mal als Beispiel angucken. Vor 2 Jahren nach Silvester, da gab es dort ja einen Gipfel zur Jugendkriminalität.
Genau, und vor allem Politiker der Union waren das damals, die von gewaltbereiten Integrationsverweigerern gesprochen haben. Also die Berliner CDU, die wollte ja sogar in einem Fragenkatalog für den Innenausschuss damals die Vornamen der mutmaßlichen Täter mit deutscher Staatsbürgerschaft wissen. Mittlerweile ist bekannt, 2/3 von den 38 Tatverdächtigen, die Einsatzkräfte mit Böllern angegriffen haben sollen, das waren Deutsche, viele sehr jung. Und da sagt Menno Baumann was sehr Aufschlussreiches.
Wenn man nach Berlin guckt, Berlin hat eine der besten Monitoring-Systeme für Gewalt überhaupt. Die geben jährlich einen Bericht raus, wo man vielfältige Zahlen kriegt. Da kann man zum Beispiel auch nachgucken, welche Stadtteile sind besonders von Jugendgewalt belastet. Und interessant ist, auf Platz 1 im letzten Jahr stand der östliche Teil der Gropiusstadt. Das ist süd von Neukölln, das ist eine Hochhaussiedlung. Und auf Platz 2 stand Marzahn-Hellersdorf, Nord. Marzahn-Hellersdorf ist im 3-Jahres-Schnitt und im 5-Jahres-Schnitt mit einigem Abstand ganz, ganz oben.
Wer sich in Berlin auskennt, der ahnt vielleicht schon, was jetzt kommt. Das könnte manche ziemlich verblüffen. Pass auf.
Das ist übrigens der Stadtteil mit der zweitniedrigsten Migrationsquote in ganz Berlin. Und die stehen ganz oben in der Gewaltstatistik.
Schau an. Also komplett konträr zu dem, was eigentlich so durch die öffentliche Debatte wabert.
Und es geht noch weiter.
Nicht unter den 25 Top-Quartieren gewaltbelastet sind Neukölln-Nord, sprich Sonnenallee, Rollberg, Kiez, Reuter. Kiez ist nicht dabei unter den Top 25. Nicht unter den Top 25 ist in Kreuzberg die Luisenstadt-Nord, da gehört der Görlitzer Park dazu. Nicht unter den Top 25 ist Berlin-Wedding. Und das ist dann schon spannend, dass diese klassischen Kieze, von denen es immer heißt, dort ist es so extrem und Jugendgewalt und Clans und sowas alles, tauchen in dieser Statistik nicht ganz oben auf. Aber sie geben die schöneren Bilder, weil wenn man graue Betonklötze fotografiert, dann müsste man sich fragen, ist unserer Gesellschaft was nicht in Ordnung? Aber eine Einkaufsstraße, wo die Läden ihren Namen auf arabischen Schriftzeichen dran haben, das sind tolle Fotos. Und von daher muss man schon sagen, unsere Berichterstattung und die Realität hängen da nicht zusammen. Berlin hat in weiten Teilen Probleme mit Straßengewalt. Im internationalen Vergleich, für die Größe der Stadt, vergleicht man Berlin mit Paris oder mit London, muss man sagen, nein, Berlin hat keine Probleme.
Also nochmal in aller Deutlichkeit für alle Nicht-Berliner. Die Viertel, die er aufzählt, unter den nicht 25 Top-Problem-Gewaltvierteln, das sind alles Viertel, die klassischerweise als Stadtviertel mit einer sehr hohen Migrationsquote gelten.
Über was für Straftaten reden wir hier eigentlich, wenn wir von Straftaten von Kindern und Jugendlichen sprechen?
Also insgesamt treten Kinder und Jugendliche in allen Bereichen der Gewalt auf, mit Ausnahme, dass wir sie sehr selten zum Beispiel im Terrorismus sehen. Oder auch bei staatlicher Gewalt, da kommen die eigentlich nicht vor. Das liegt in der Logik der Sache. Mhm. Bei den Delikten, die junge Menschen typischerweise begehen, das handelt sich vor allen Dingen um leichte Delikte, also zum Beispiel Ladendiebstahl. Mhm. Aber wir sehen Kinder und Jugendliche auch im Bereich der Straßenkriminalität und dort vor allem im Bereich der Gruppenkriminalität. Das meiste sind einfache Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen sind eher selten. Und die Fälle, wo es wirklich zu schweren Straftaten kommt, die sind wirklich selten. Seitdem wir die Kriminalitätszahlen erfassen, sind Kinder und Jugendliche immer auch im Bereich der Tötungsdelikte dabei. Mhm. Das sind aber wirklich so Einzelfälle im niedrigen ein- bis zweistelligen Bereich. Und es gab zwar krasse Fälle in den letzten 1-2 Jahren, die dann auch wirklich Schlagzeilen gemacht haben, aber die Zahlen an sich, die sind nicht gestiegen. Das hat Menno Baumann mir nochmal bestätigt.
Okay, das heißt, der qualitative Eindruck, der sich medial vermittelt, der macht was mit unserer Wahrnehmung. Aber es gibt da ja auch noch einen anderen Aspekt, denn es wird ja auch vermehrt über Gewalt gegen Lehrkräfte berichtet. Was ist da denn dran?
Ja, da weiß man in Deutschland erstaunlich wenig drüber. Also in Großbritannien, da gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass die Gewalt gegen Lehrkräfte tatsächlich zugenommen hat. Das kann man so vergleichen mit dem Rettungswesen oder der Feuerwehr. Da sind die Zahlen nämlich ebenfalls gestiegen. Also das ist sozusagen berufsbezogene Gewalt. Menno Baumann hat mir aber erklärt, dass er diesen Anstieg durchaus logisch findet. Er sagt, wir haben uns als Erwachsene in den letzten 20 Jahren mit unseren Kindern und Jugendlichen in ein neues Verhältnis gesetzt. Also die Beziehung hat sich verändert. Die Idee, dass Männer, Frauen und Kinder gewaltfrei zusammenleben können, die ist kulturhistorisch relativ jung. Mhm. Und je demokratischer wir uns mit unseren Kindern in Beziehung setzen, desto mehr ist natürlich auch klar, dass die Gewalt nicht automatisch vor Erwachsenen Halt macht. Das heißt, die Gewalt, die es in früheren Zeiten gegenüber Kindern und Jugendlichen gab, die zieht sich jetzt halt in die Erwachsenenwelt hinein. Und wenn ich überlege, wie vielen Kindern und Jugendlichen in den 80ern, 90ern und auch den Nullerjahren noch durch massivste Gewalterfahrungen, die von Erwachsenen einfach nicht gesehen wurden, das Leben zur Hölle gemacht wurde, dann würde ich sagen, heute ist der Prozess sichtbarer. Also wir greifen schneller ein, wir thematisieren das und das ist eben der Preis, wir kriegen es mehr ab.
Mhm. Ja, verstehe. Und natürlich ist es auch eine grundlegend gesellschaftliche Frage, wie wir das wahrnehmen, weil viele empfinden Gewalt von Jüngeren gegen Erwachsene als besonders bestürzend, weil wir es irgendwie gewohnt sind, von Jüngeren Respekt einzufordern. Und umgekehrt haben wir die Respektfrage aber jahrzehntelang nie gestellt. Und Gewalt gegen Kinder, die war, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, normal oder wurde zumindest oft genug stillschweigend gedrödelt.
Total. Also das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland ist es erst seit dem Jahr 2000 verboten, Kinder körperlich zu bestrafen.
Kann man sich gar nicht
also
vorstellen.
Also beispielsweise durch Schläge zu erziehen. Aber all das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen müssen, wenn Kinder und Jugendliche gegenüber Erwachsenen gewalttätig werden. Insgesamt kommt es in Schulen aber zu weniger Gewalttaten. Mhm. Erinnerst du dich an die WDR-Schlagzeile von eben?
Mhm. Immer mehr Gewalt an Schulen. Und das widerspricht ja ganz klar dem, was du recherchiert hast.
Genau, also ich würde das derzeit nicht so zusammenfassen und in eine Schlagzeile packen. Mhm. Es gibt Meldedaten der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Und wenn SchülerInnen verletzt werden, zum Beispiel aufgrund von gewalttätigen MitschülerInnen, dann fließt das in diese Zahlen mit ein. Also die bekommen eigentlich ganz gut mit, was passiert auf den deutschen Schulhöfen.
Aber du sagtest doch vorhin, dass Gewalt auf dem Schulhof vielleicht eher so ein bisschen unterm Radar läuft. Also
genau, bei der PKS ist das tatsächlich der Fall. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ein Junge schubst ein Mädchen, das Mädchen fällt hin und verletzt sich am Arm. Mhm. Dann taucht das zwar bei der gesetzlichen Unfallversicherung auf. Also das Mädchen geht zwar vielleicht zum Arzt und lässt sich krankschreiben, aber das heißt nicht, dass die Polizei unbedingt involviert sein muss. Also in der Wissenschaft spricht man übrigens von Raufunfällen. Mhm. Das sagt vielleicht schon ganz gut, nur weil man sich rauft, heißt das nicht, dass die Polizei involviert sein muss. Und wenn man sich diese Daten jetzt anguckt, dann stieg die Zahl der gewaltbedingten Schülerunfälle im vergangenen Jahr an, also 2023, und zwar um rund 11.000 Fälle. Mhm. Damit lag sie allerdings immer noch unter dem Wert vor der Pandemie, also 2019. Hm. Mehr Gewalt im Vergleich zum letzten Jahr auf den Schulhöfen? Ja, stimmt. Mehr Gewalt insgesamt? Immer mehr Gewalt? Das stimmt nicht.
Mhm. Aber wie kommt denn dann so eine Schlagzeile vom WDR zustande?
Also, dass die Headline beim WDR einfach das Gegenteil behauptet als die Daten, die ich jetzt gerade genannt habe, das lag daran, dass Lehrkräfte einen anderen Eindruck haben. Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die hat nämlich eine Befragung gemacht. Und darüber hat die DPA berichtet, also die deutsche Presseagentur. Mhm. Und dort hieß es, 44% der befragten Lehrerinnen und Lehrer, die sähen eine Zunahme von körperlicher Gewalt unter den Schülerinnen und Schülern.
Mhm. Okay, aber das ist ja erstmal nur ein Eindruck. Und was mir dann noch sofort auffällt ist, bei 44%, dem stehen ja immerhin noch 56% gegenüber, die das nicht so sehen.
Genau, also ist nicht mal die Hälfte glaubt, dass es jetzt mehr Gewalt gibt auf den Schulhöfen als vor der Pandemie. Die anderen 56%, die sagen entweder, dass sie keine Veränderungen bemerkt haben oder dass es sogar weniger geworden ist. Hm. Und die tatsächlichen Zahlen, die fasst der Hauptgeschäftsführer der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, Stefan Hussi heißt er, so zusammen. Trotz der aktuellen Einschätzung der Lehrerinnen und Lehrer ist der langjährige Trend rückläufiger Unfallzahlen durch Gewalt ungebrochen.
Hm. Soweit ich weiß, war es auch in Hamburg lange so, dass die Zahlen zu Gewalt an Schulen sich vor allem auf Einschätzungen der Lehrkräfte stützten. Und das hat man aber vor ungefähr 10 Jahren dann geändert und erfasst die Zahlen nun differenzierter. Auch weil diese Eindrücke, so hieß es zumindest, nicht immer so ganz zu den Erkenntnissen der Polizei passten. Und trotzdem kursierte gerade kürzlich erst eine Meldung, in der es hieß, Gewalt an Hamburgs Schulen nimmt wieder zu.
Und diese Meldung ist wirklich super interessant. Da muss man sich angucken, wo kommt die eigentlich her. Mhm. Die basiert nämlich auf einer Anfrage der CDU in Hamburg. Und das ist wichtig, die CDU in Hamburg, die ist Oppositionspartei. Mhm. Eigentlich ist das ein ganz gutes Beispiel für Misskommunikation. Die Zahlen gehen nämlich ziemlich durcheinander, auch in den Medien. In der Antwort vom Senat heißt es erst, 2023 gab es 252 schwere Fälle in Hamburger Schulen. Und weiter unten im Dokument, da waren es auf einmal 219. Mhm. Und die Medien haben diese Zahlen aufgegriffen. Und der CDU-Chef Dennis Thering, der sprach von einer dramatischen Entwicklung. Es sei erschreckend und es spreche für die Verrohung der Gesellschaft. Und dann habe ich mir die Zahlen mal genau angeguckt. Und die Zahlen sind, 2022-23 gab es 201 Fälle und 2023-24 219 Fälle.
Also 18 Unterschied. 18
genau.
Fälle mehr.
18 Fälle mehr als im Vorjahr. Also ist das jetzt so dramatisch, wie er sagt?
Auf wie viele Kinder denn gesehen? Wie viele Kinder sind denn in Hamburger Schulen?
Über 270.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburger Schulen und 18 Fälle mehr im vergangenen Jahr. Also das sind die Zahlen. Vielleicht sind das aber auch normale Schwankungen, ne? Also wir haben ja eben gesehen, die PKS, die geht ja, ist ja auch rückläufig, die Zahlen, aber eben wellenartig. Also es kann auch sein, dass es eine ganz normale Entwicklung ist. Der kurzfristige Trend, der ist nicht ganz falsch, aber der ist eben kurzfristig. Mhm. Also man müsste schon wirklich länger beobachten, am besten auch mit einem einheitlichen Erhebungsverfahren, was da wirklich hinter den Zahlen steht. Man kann sich auch in dieser Antwort des Senats nochmal angucken, was eigentlich zu den verschiedenen Altersgruppen gesagt wird. Also zum Beispiel CDU-Chef Thering hat gesagt, der Anstieg in den Grundschulen ist besonders dramatisch und belegt das damit, dass in der Altersgruppe der 9- bis 15-Jährigen die Zahlen gestiegen sind. Und dann denke ich so, ja okay, aber man ist ja nur bis 10, wenn man sitzen bleibt, vielleicht ein Jahr länger in der Grundschule.
Mhm,
und das heißt, die 10- bis 15-Jährigen sind da eigentlich gar nicht so wichtig für die Zahl oder für die Daten aus den Grundschulen. Und tatsächlich ist auch bei den 10-Jährigen zum Beispiel, da sind die Zahlen zurückgegangen. Also man kann das alles nicht so eindeutig sagen, wie es jetzt von der CDU in Hamburg dargestellt wurde. Mhm. Thering von der CDU, der bezieht das darauf, dass es immer mehr Kinder mit Migrationshintergrund an Hamburger Schulen gibt. Mhm. Das würde ich sagen, ist aber ein statistischer Interpretationsfehler. Mhm. Also das muss man sich aber, um das wirklich zu verstehen, mal genauer angucken.
Okay, dann lass uns das doch machen und uns dabei mal dem Ursprung des Problems nähern. Was wissen wir denn über Ursachen von Gewalt bei Kindern? Was sind da die größten Risikofaktoren?
Also wenn es um die Ursachen von Gewalt oder Straftaten insgesamt geht, dann spricht man von sogenannten kriminogenen Faktoren. Und wenn man sich die Berichterstattung über gewalttätige Jugendliche, also auch über die Straftaten insgesamt anschaut, dann könnte man denken, der größte kriminogene Faktor, der muss ja der Migrationshintergrund sein.
Aber das haben wir ja jetzt mit den Stadtteilen eben gerade schon gehört.
Das stimmt, aber das ist ja nur ein Zugang, um das Problem zu betrachten. Was Menno Baumann über den Faktor Migrationshintergrund gesagt hat, das hat mich in der Deutlichkeit wirklich überrascht.
Der verschwindet aus jeder Statistik sofort, wenn ich irgendeinen anderen Faktor wie Alter, Geschlecht oder Adresse, aus welchem Stadtteil kommt ein junger Mensch, oder aber eben auch Armutsbelastung mit einbeziehe. Nicht? Alleine, wenn ich den Faktor nehme, kein eigenes Zimmer, das habe ich mal in einer Umfrage gemacht. Wir haben viele Jugendliche befragt zu ihren Gewalterfahrungen, also Dunkelfeldforschung, und haben dann nur den Faktor, hast du ein eigenes Zimmer oder nicht, gegengerechnet. Und sofort ist der Faktor Migrationshintergrund weg. Ich stelle fest, bei den Menschen mit Migrationshintergrund hatte jeder Zweite kein eigenes Zimmer, bei den Menschen ohne Migrationshintergrund waren es nur 10%. Aber vergleiche ich diese 10% mit den Menschen mit Migrationshintergrund, gibt es überhaupt gar keinen Unterschied mehr in der Gewaltbereitschaft.
Und welche Faktoren haben dann den größten Einfluss?
Also die eigentlichen kriminogenen Faktoren, das sind die hier. Das ist geringe soziale Bindung, wenig Zuwendung oder Gewalt im Elternhaus, eine geringe Schulbildung und ein niedriger sozialer Status und manchmal auch ein benachteiligter Wohnort, Ein ungünstiger Freundeskreis kann da natürlich auch drauf einzahlen und Diskriminierungserfahrung auch. Mhm. Das sind die tatsächlichen Sozialisierungsbedingungen, die das Risiko erhöhen, dass jemand straffällig wird.
Okay, aber ich möchte das nochmal ganz deutlich herausstellen. Es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen Gewalt und dem Migrationshintergrund von Kindern und Jugendlichen. Also es gibt keinen Zusammenhang mit der eigenen bzw. der familiären Herkunft, wohl aber mit dem sozialen Umfeld.
Genau. Das Problem ist, durch die Lebensumstände leben migrantische Jugendliche viel öfter in solchen Verhältnissen, die Kriminalität fördern. Wenn die kriminell werden, dann liegt das aber nicht an ihrem Migrationshintergrund, sondern an diesen Verhältnissen. Mhm. Aber die Verhältnisse wiederum, die hängen in Deutschland zumindest eben doch mit dem Migrationshintergrund zusammen.
Ja, aber das ließe sich ja gesellschaftspolitisch ändern.
Man kann sich das wie den Sturz in ein Wespennest vorstellen. Der einzelne Stich, der lässt sich aushalten. Zwiebel drauf und gut ist. Jeder dazukommende Stich, der macht die Sache schlimmer. Ein geringes Einkommen der migrantischen Eltern, der zieht das Bildungsniveau ihrer Kinder herunter. Mhm. Aus migrantischen Familien stammende Schülerinnen besuchen deshalb eher Schulformen wie die Hauptschule, die als bildungsschwächer gilt. Dort sind Schüler häufiger Täter als Schüler anderer Schultypen. Und Jugendliche, die so in straffälligen Freundeskreisen abhängen und in ärmeren Wohngegenden leben, die sind auch eher geneigt, dieses Verhalten ihres Umfelds zu übernehmen. Mhm. Und so weiter und so weiter.
Also wie eine Spirale sozusagen.
Genau. Und was ich auch interessant finde, wenn ein Täter nicht deutscher Herkunft ist, dann schafft er es tatsächlich doppelt so häufig wie ein Deutscher in Pressemitteilungen der Polizei und sehr, sehr viel eher in die Schlagzeilen der Medien. Es gibt eine Untersuchung der Kriminologen Dirk Bayer und Dominik Kulacek und die stützt sich auf die Befragung von Jugendlichen der 9. Klasse und vergleicht das Gewaltverhalten von türkisch- und deutschstämmigen Jugendlichen. Und die befragten türkischen Jugendlichen, die dem Islam angehören, die haben hier ein 1,6-fach erhöhtes Risiko, Gewalttäter zu sein.
Aber das ist doch das, was dann eben schon manche Schlagzeilen suggerieren.
Ja, aber ein viel relevanteres Ergebnis war, weder die türkische Herkunft noch die Zugehörigkeit zum Islam war in den Befragungen der entscheidende Faktor der höheren Gewaltbelastung durch türkische Jugendliche. Tatsächlich war entscheidend die Befürwortung aggressiver Männlichkeit.
Ich muss da nochmal ganz kurz den Teufelsanwalt spielen. Also, es gibt ja nicht so wenige Menschen, die sagen, ja eben, und genau dieses Befürworten aggressiver Männlichkeit ist ja Teil des kulturellen Hintergrunds muslimischer Jugendlicher.
Gibt es, aber es gibt auch Daten und die widersprechen dem. Es gibt zum Beispiel eine Befragungsstudie von Schülern aus Duisburg. Die hat der Kriminologe Christian Walburg gemacht und da kommt er zu dem Ergebnis, dass die Zugehörigkeit zum muslimischen Glauben die Wahrscheinlichkeit teilweise sogar senkt, straffällig zu werden. Mhm. Weil religiös orientierte Jugendliche ihre Freizeit oftmals risikoärmer, also sprich alkoholfrei, drogenfrei und so weiter verbringen. Das klingt vielleicht so, als würde ich das alles schönreden wollen. Aber das ist überhaupt nicht so. Es gibt ja beunruhigende Entwicklungen zum Beispiel. Also Kinder werden offensichtlich im Moment jünger zu Tätern. Das heißt, die Gesamtzahl der Täter unter 21 steigt nicht, aber sie werden jünger als früher. Und bevor du hier nachfragst, so richtig gute Erklärungsansätze, was da die Gründe dafür sind, die gibt es im Moment noch nicht.
Okay, das habe ich tatsächlich schon befürchtet. Also dann lass uns das Fass an dieser Stelle mal zulassen und das als Beobachtung stehen lassen, weil auch da fehlt ja vielleicht noch eine aussagekräftige Langfristperspektive.
Tatsächlich, genau. Ein kriminogener Faktor, der wird in der Debatte übrigens immer wieder vergessen.
Also ein Faktor, um den ich mir große Sorgen mache, meiner Ansicht nach der größte Risikofaktor im Moment überhaupt, ist die Eskalation auf dem Wohnungsmarkt. Die trifft ja nicht alle Menschen gleich. Wenn ich morgen eine Wohnung suche, habe ich übermorgen eine. Aber sie trifft hauptsächlich Familien mit Kindern. Das heißt, wir haben Familien, die in viel zu beengte Wohnverhältnisse ziehen. Wir haben wieder, früher standen in den sogenannten sozialen Brennpunkten 600 Wohnungen frei, die sind heute alle voll. Und wenn ich mir mein Zimmer mit meiner 14-jährigen Schwester teilen muss, dann bin ich als 17-Jähriger nicht viel zu Hause, dann bin ich draußen und treffe dort auf die Jugendliche, denen es ähnlich geht. So, wir haben wirtschaftlichen Abstieg, also soziale Bedrohung aufgrund von Inflation und Energiekrise gehabt.
Da haben wir wieder den Faktor mit dem eigenen Zimmer. Das finde ich wirklich ziemlich spannend. Ich würde an der Stelle aber gerne noch mal was anderes wissen. Nach der Silvesternacht in Berlin und eigentlich nach den meisten großen Fällen, bei denen Kinder beteiligt sind, da kommt es immer wieder zur Forderung, die Strafmündigkeit zu senken. Also momentan ist es ja so, dass man als schuldunfähig gilt, wenn man noch keine 14 Jahre alt ist. Im Alter zwischen 14 und 17 Jahren ist man dann in Teilen strafmündig und da gilt das Jugendstrafrecht. Und wenn die TäterInnen immer jünger werden, dann könnte man doch tatsächlich darüber nachdenken, das Strafrecht anzupassen. So, welche Argumente sprechen aus Sicht der Forschung dafür und welche dagegen, die Strafmündigkeit anzupassen?
Die Frage beschäftigt mich tatsächlich schon seit einigen Jahren. Und ich habe dazu viel gelesen und ich habe auch mit ExpertInnen gesprochen. Und das Erstaunliche ist, dass mir alle Kriminologen bisher gesagt haben, gar nichts. Also nichts spricht dafür, aus ihrer Sicht. Es scheint kein einziges richtig gutes Argument zu geben dafür, die Strafmündigkeit zu senken.
Okay, und was spricht dagegen?
Der Intensivpädagoge Menno Baumann, den wir schon ein paar Mal gehört haben, der sagt, in allen Ländern, wo man das getan hat, also die Strafmündigkeit gesenkt hat, da haben hinterher andere Interventionen abgenommen. Also das heißt, Interventionen, die vielleicht schon Wirkung gezeigt haben, die werden weniger, wenn man die Kinder früher härter bestraft.
Mhm.
Und für den zweiten Faktor, der dagegen spricht, ein Beispiel. 1994 in Großbritannien, da haben 2 10-Jährige einen 2-Jährigen zu Tode gefoltert.
Ja, ich erinnere mich, das war ein schrecklicher Fall.
Genau, und diese beiden 10-Jährigen, die sind, wie es in Großbritannien möglich ist, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Also die waren 9 Jahre im Gefängnis. Und Menno Baumann hat mich gefragt, wie bitteschön will ich denn mit einem 19-Jährigen arbeiten, der seit seinem 10. Lebensjahr in Haft gesessen hat?
Mhm.
Also wie will ich den in die Gesellschaft integrieren? Wie soll das funktionieren? Und wir müssen da mal all unsere Bestrafungsfantasien und unsere Empörung zurückstellen. Vielleicht wichtigstes Ziel, zukünftige Straftaten zu verhindern. Und da hat mir bisher noch kein Experte gesagt, dass frühere, härtere Strafen dabei helfen würden.
Bestrafungsfantasien ist auch ein spannender Begriff.
Mhm.
Aber es müssen ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise Interventionen ran, um diese Kriminalitätsrate von Kindern und Jugendlichen zu senken. Also das Stichwort da, prekäre soziale Umstände und Armut. Und welche Erkenntnisse gibt es denn dazu? An welchen Stellschrauben muss da gedreht werden oder wurde vielleicht auch schon gedreht?
Also da muss der Fokus ganz klar auf Erziehung und Unterstützung von Familien durch eben den Ausbau von ambulanter Jugendhilfe und sozialräumlicher Jugendhilfe. Das sind also SozialarbeiterInnen, die nicht nach Hause zu den Familien kommen, sondern in Kiezen unterwegs sind, gelegt werden. Und das sind Faktoren, die ganz deutlich funktionieren. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Wir haben in den letzten Jahren einen massiven Ausbau von Schulsozialarbeit erlebt. Also bis Anfang der 2000er, da gab es Schulsozialarbeit eigentlich fast nur an Förderschulen und Brennpunktschulen.
Mhm.
Mittlerweile gibt es die ja fast flächendeckend. Und es gibt auch ein anderes Bewusstsein in Familien. Also wir kommunizieren anders über Kinder und das ist ja auch wichtig. Das dauert dann aber eine ganze Generation oder länger, bis das auch wirklich ankommt.
Mhm.
Und super wichtig, eine finanzielle Versorgung von Kindern und Schutz vor Armut ist fast der wichtigste Faktor. Es betrifft übrigens auch ganz besonders Trennungsfamilien. Trennung ist nach wie vor der größte Risikofaktor neben Flucht, um in Armut zu rutschen. Und wenn wir dort gegensteuern, dann verhindert das vielleicht nicht morgen früh, aber langfristig dann eben doch potenzielle Straftaten.
Mhm.
Armut ist übrigens auch einer der größten Risikofaktoren, wenn es um die psychische Gesundheit geht.
Ja, und das ist einfach so bitter, wie Armut auch überhaupt für so viele Dinge einer der größten Risikofaktoren ist. Über psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wollen wir in Teil 2 dieser Podcast-Folge weiterreden. Auch die findet ihr, wie gesagt, schon jetzt in der ARD-Audiothek. Ihr könnt also gleich da bleiben. Bernd, ich sag bis hierhin schon mal vielen Dank für diese Recherche mit echt vielen Aha-Effekten. Richtig aufregend. Und wir hören uns dann im nächsten Teil wieder.
Gerne, bis dahin.
Ich danke den Menschen hinter den Kulissen. Das sind Corinna Hennig, Lisa Krumme und Jakob Böttner. Euch sage ich danke für die nette Post, die ihr uns immer schickt. An synapsen@ndr.de mit Lob, Kritik und manchmal auch Themenanregungen, die wir mit ein bisschen Abstand dann aufgreifen. Wie zuletzt zum Beispiel unsere Folge zur Perimenopause. Das war auch ein Thema, das einige von euch sich gewünscht haben. Also, lasst uns gerne eine positive Bewertung da, empfehlt uns euren Freunden und Verwandten. Und hört direkt gerne weiter, wenn wir versuchen herauszufinden, was eigentlich dran ist an den Schlagzeilen über die Jugend in der psychischen Krise. Mein Name ist Maja Bachtiarovic. Bis gleich.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.